Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 391. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Voraussetzung des umsatzsteuerlichen Direktanspruchs gegen die Finanzverwaltung. Verrechnungspreisbestimmung bei sogenannten Parallelimporten. Entsprechend dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Remzmar Zigarettenfabriken setzt der Direktanspruch aus dem Unionsrecht voraus, dass eine Steuer in einer Rechnung für eine bereits erbrachte oder noch zu erbringende Leistung fälschlicherweise gesondert ausgewiesen wurde. So urteilt der Bundesfinanzhof und hält damit an seiner Rechtsprechung aus dem Jahr 2019 fest. Worum genau geht es bei diesem Direktanspruch?
Der Remzmar-Direktanspruch aus dem EuGH-Urteil vom 15. März 2007 lässt es zu, dass ein Steuerpflichtiger in bestimmten Ausnahmefällen Anträge auf Erstattung zu unrecht gezahlter Umsatzsteuer unmittelbar gegen das Finanzamt und nicht gegen den Leistenden richten kann. Dies kann der Fall sein, wenn der Leistungsempfänger eine ihm vom leistenden Unternehmer in Rechnung gestellte Steuer als Vorsteuer abzieht, die Finanzverwaltung diese aber, als unrechtmäßig in Rechnung gestellte Vorsteuer, später zurückverlangt. Gewöhnlich wird sich der vom Finanzamt in Anspruch genommene Leistungsempfänger dann wegen einer Rechnungskorrektur und Rückzahlung des überzahlten Betrags an seinen Geschäftspartner wenden. Wenn das nicht möglich ist, weil der leistende Unternehmer zum Beispiel insolvent ist, kann dem Leistungsempfänger unter gewissen Voraussetzungen ein Ausgleich in Form des Remzmar-Anspruchs gegen die Finanzbehörde zustehen. Über einen solchen Direktanspruch in der Umsatzsteuer ist nach der Verwaltungsauffassung im Rahmen eines Billigkeitsverfahrens zu entscheiden.
Wie sah die Lage im Streitfall aus?
Die Klägerin lieferte Nahrungsmittel zum ermäßigten Steuersatz. Bei Überschreiten bestimmter Umsätze zahlte sie einen Teil des Entgelts als Bonus zurück. Klägerin und Einzelhändler gingen fälschlicherweise davon aus, dass der Rückzahlung eine entgeltliche Leistung des Händlers an die Klägerin zu einem Steuersatz von 16% zugrunde lag. Der Händler versteuerte diesen Umsatz, die Klägerin zog die Vorsteuer gleicher Höhe ab. Das Finanzamt beanstandete diesen Vorgang und forderte von der Klägerin die Differenz zwischen der zutreffenden 7% Entgeltminderung und dem 16% Vorsteuerabzug zurück. Als sich die Klägerin die an das Finanzamt gezahlte Differenz vom Einzelhändler erstatten lassen wollte, war dieser bereits insolvent.
Die Klägerin war mit der Versagung des Vorsteuerabzugs und der stattdessen vorzunehmenden Entgeltminderung nicht einverstanden und legte gegen den betreffenden Umsatzsteuerbescheid Einspruch ein. Das Finanzamt wies diesen jedoch zurück. Den Billigkeitsantrag lehnte es mit einem gesonderten Bescheid von demselben Tag ab. Wie ging es weiter?
Die Klägerin sah insbesondere die Ablehnung der abweichenden Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen als rechtswidrig an. Sie versuchte, dies per Sprungklage geltend zu machen, hatte aber keinen Erfolg. Denn nach Auffassung des Finanzgerichts habe es sich um Abrechnungen von Boni und Rabatten gehandelt. Das Erreichen bestimmter Abnahmemengen stelle keine Leistung dar. Zudem fehle es an ordnungsgemäßen Rechnungen.
Auch die Revision der Klägerin vor dem Bundesfinanzhof änderte daran nichts. Die BFH-Richter stimmten mit dem Finanzgericht überein, dass die Voraussetzungen für eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen nicht gegeben seien und der Klägerin kein sich aus dem Unionsrecht ergebender Direktanspruch zustehe. Wie lautete die Begründung?
Laut BFH setze der Direktanspruch voraus, dass eine Steuer in einer Rechnung für eine bereits erbrachte oder noch zu erbringende Leistung zu Unrecht gesondert ausgewiesen wurde. Die obersten Finanzrichter verwiesen hierfür auf die Rechtsprechung des EuGH im Urteil Remzmar Zigarettenfabriken. Darin sehe der EuGH das Erfordernis, dass der Leistungsempfänger sich mit seinem Anspruch auf Rückforderung einer zu Unrecht in Rechnung gestellten Steuer an den Leistenden zu halten habe, als mit dem Neutralitäts- und Effektivitätsgrundsatz vereinbar an. Nur im Fall einer in diesem Verhältnis unmöglichen oder übermäßig erschwerten Rückabwicklung sei dem Leistungsempfänger aus Gründen der Effektivität ein Direktanspruch gegen den Steuergläubiger zuzubilligen.
In seiner Urteilsbegründung verweist der BfH unter anderem auch auf die EuGH-Entscheidung vom 4. September 2024, wonach die Anforderung an die Durchsetzung des Direktanspruchs in grenzüberschreitenden Fällen hoch ist. Was ist demnach zu berücksichtigen?
In der genannten Entscheidung hatte der EuGH darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit eines Dienstleistungsempfängers, einen Antrag auf Erstattung von zu Unrecht in Rechnung gestellter und entrichteter Mehrwertsteuer unmittelbar an die Finanzverwaltung zu richten, eine Ausnahme darstelle. Sie sei nur dann möglich, wenn die Beitreibung dieser Mehrwertsteuer beim Lieferer oder Dienstleistungserbringer nicht realisierbar oder übermäßig erschwert sei. Fehle jedoch, wie im Streitfall, in einer Rechnung der Ausweis einer Steuer, seien die genannten Grundsätze unbeachtlich.
Was spricht im Übrigen gegen einen Direktanspruch?
Laut Bundesfinanzhof könne eine Rechnungsberichtigung mit Erstattung an den Rechnungsaussteller dem Direktanspruch zwar entgegenstehen, nicht aber den Direktanspruch selbst begründen. Ebenso wenig lässt sich nach Dafürhalten des BfH der Direktanspruch damit begründen, dass der EuGH eine doppelte Verpflichtung des Steuergläubigers gegen den Rechnungsaussteller und auch gegenüber dem Leistungs- und Rechnungsempfänger zu vermeiden versucht, indem er den Berichtigungsanspruch des Rechnungsausstellers, der nicht an den Rechnungsempfänger erstatten will, als missbräuchlich ansieht.
In einem am 2. Mai veröffentlichten Urteil hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass mit Blick auf sogenannte Parallelimporte von Originalarzneimitteln bei der konzerneigenen inländischen Vertriebsgesellschaft eine verdeckte Gewinnausschüttung zugunsten der ausländischen Konzernmuttergesellschaft vorliegen kann. Welchen Hintergrund hat das Urteil?
Die Klägerin, eine GmbH, ist einem international tätigen Pharmakonzern mit ausländischer Konzernmuttergesellschaft zugehörig. Für den Vertrieb der Originalprodukte des Konzerns in Deutschland war eine inländische Tochtergesellschaft der Klägerin als Vertriebsgesellschaft zuständig. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind inländische Apotheken verpflichtet, einen Teil der Waren von Parallelimporteuren im Ausland zu deutlich günstigeren Preisen zu beziehen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Importförderklausel. Die damit verbundenen Vertriebserfolge der Konzernmutter wurden nicht separat vergütet, obwohl sie mittelbar auf die Vertriebsaktivitäten der inländischen Vertriebsgesellschaft zurückzuführen waren. Daher nahm das Finanzamt eine verdeckte Gewinnausschüttung und somit eine Kostenersparnis der Muttergesellschaft an und erhöhte das Einkommen der Klägerin.
Das Finanzgericht war dagegen der Auffassung, dass die Voraussetzungen einer verdeckten Gewinnausschüttung nicht vorlägen. Das Finanzamt habe nicht nachgewiesen, dass einem fremden Dritten, der ausschließlich Originalprodukte des Konzerns im Inland vertreiben würde, im Hinblick auf Parallelimporte eine höhere als der der konzernzugehörigen Vertriebsgesellschaft tatsächlich zustehende Nettomarge eingeräumt worden wäre. Warum hat sich der Bundesfinanzhof dieser Entscheidung entgegengestellt?
Der Senat vertrat die Auffassung, dass bei Parallelimporten von Originalarzneimitteln eine verdeckte Gewinnausschüttung durch eine verhinderte Vermögensmehrung bei der konzerneigenen inländischen Vertriebsgesellschaft zugunsten der ausländischen Konzernmuttergesellschaft nicht mit der Begründung ausgeschlossen werden könne, dass der Parallelimport nicht im eigentlichen Interesse der Konzernmutter liege. Denn die Vertriebsgesellschaft übe ihre Marketingaktivitäten im Interesse des Gesamtkonzerns aus, der wirtschaftlich auch von den Parallelimporten profitiere.
Was hat das Finanzgericht demnach außer Acht gelassen?
Nach Ansicht des Senats habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass die inländische Vertriebsgesellschaft ihre Marketingaktivitäten bezogen auf eine nicht intendierte, aber auch nicht auszuschließende Wirkung auf Parallelimporte unvermeidbar wirtschaftlich im Interesse des Gesamtkonzerns ausübe. Dies sei auch zu vergüten. Denn gerade die nach Einschätzung des Finanzgerichts fremdübliche Vergütung der Außendienstmitarbeiter der inländischen Vertriebsgesellschaft, die nach dem inländischen Gesamtumsatz unter Einbeziehung der Umsätze aus den Parallelimporten bemessen sei, lege nahe, dass eine Weiterbelastung dieser Kosten fremdüblich wäre. Zur Frage, in welcher Höhe eine Aufwandsersparnis bei der Konzernmutter vorliegt, konnte der BfH jedoch noch nicht abschließend entscheiden. Dazu hat das Finanzgericht nun im zweiten Rechtsgang weitere Feststellungen zu treffen.
Die Voraussetzungen des umsatzsteuerlichen Direktanspruchs gegen die Finanzverwaltung sowie Verrechnungspreisbestimmungen bei sogenannten Parallelimporten. Das waren die Themen der 391. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.